Ich spreche ein kurzes Gebet. Großer Gott, was ist die Weisheit, die wir Menschen haben? Sie ist doch nichts im Vergleich zu deiner Weisheit. Deshalb möchte ich dich bitten, dass du jetzt mich nutzt, um durch mich zu sprechen, durch die Herzen jedes Einzelnen hier, Vater, dass es nicht meine Worte und meine Gedanken sind, sondern dass du jeden Einzelnen berührst durch meine Predigt. Amen. So, ich muss erst mal sortieren hier. Ich habe so den Eindruck, die Technik hier wird immer moderner. Jan hat, glaube ich, vom iPad gepredigt, hat also das iPad vor sich. Und ich bin irgendwie so ein Anachronismus, lustigerweise. Heute predige ich tatsächlich und habe eine Seite handschriftlich beschrieben. Immer wenn ich predige, passiert irgendwas. Und wenn ich die Predigt geschrieben habe, hat sich heute Abend beim letzten Fünftel der Predigt meine Tastatur verabschiedet und nur noch die Hälfte der Buchstaben funktioniert. Das ist dann natürlich recht wenig. Genau. Aber hey, geht auch so. Wir haben zurzeit eine Predigtreihe. Das Thema heißt Getrost sein. Und wir durften, die Prediger der nächsten Zeit, wir durften uns Themen aussuchen und ich habe mir ausgesucht, einander Mut zusprechen. Einer sage dem anderen, sei getrost. Und dazu gab es auch eine Stelle, und zwar Jesaja 41, Vers 6. Da heißt es, einer sage zum anderen, sei getrost. Ich habe mir dann die Stelle angesehen und der Hintergrund dieser Stelle ist viel dramatischer, als man vielleicht denkt. Und zwar hat Jesaja prophezeit, dass Gott den König Kyros erwecken wird, benutzen wird. Von dem heißt es in Vers 2 des Kapitels, sein Schwert macht sie, damit ist gemeint die Völker, zu Staub. Sein Bogen macht sie zu Spreu, die verweht. Und in Vers 4 sagt Jesaja dann, dass Kyros genau dazu von Gott berufen wurde. Also was für eine dramatische Situation. Das ist eine Prophezeiung davon, dass da jemand kommen wird, der alle Völker der näheren Umgebung überrennen wird. Eine fremde Macht mit fremden Göttern, die alle die auslöschen wird, die sich ihm entgegenstellen, verschleppen wird, Zivilisationen verändern wird. Und in dieser Situation, sagt Jesaja, werden die Menschen zusammenhalten, sie werden sich gegenseitig Trost spenden. Sie werden sich gegenseitig stärken, denn es gibt eine Hoffnung. Und die nennt er in Vers 10, da sagt er, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Auch in dieser Situation, auch in dieser dramatischen Situation, Gott ist da und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Seid getrost, ermutigt einander, denn er ist unser Gott. Und das, liebe Geschwister, soll das Thema der heutigen Predigt sein, zu der ich denn euch herzlich willkommen heißen möchte. Ich habe eine kleine empirische Umfrage zum Thema Ermutigung gemacht, mit einer zugegebenermaßen sehr kleinen Stichprobe. Ich habe gestern Abend, als ich Emilio ins Bett gebracht habe, ihn gefragt, sag mal Emilio, was ermutigt dich denn eigentlich besonders? Hat er mich angeguckt und hat gesagt, Papa, ja, was heißt denn ermutigen? Dann hat er gleich angefangen so, ermutigen, was hat das mit er zu tun? Ich habe ihn dann aufgeklärt und habe ihm erklärt, was es bedeutet. Dann habe ich ihn gefragt, was ermutigt dich also besonders, wenn dir jemand ausdrückt, dass er dich lieb hat oder wenn dich jemand besonders lobt? Er hat so nachgedacht und hat dann gesagt, weißt du, Papa, wenn ich krank bin und es geht mir nicht gut, dann ermutigt es mich, wenn du mir hilfst. Interessant. Ermutigung durch Hilfe, durch Hilfsbereitschaft. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Und ich musste an dieses Buch denken, Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman heißt er. in dem es darum geht, wie wir jemand anderes unsere Liebe ausdrücken können. Und dieser Gary Chapman, der nennt 5 Arten und Weisen, wie man Liebe versteht oder empfindet oder ausdrücken kann, und weist darauf hin, dass jeder Mensch letzten Endes unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und deshalb möchte ich in meinem ersten Punkt, also wer das Buch nicht gelesen hat, ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen, das wird euch helfen, eure Gegenüber besser zu verstehen, es wird euch helfen, besser von euch selber und euren eigenen Bedürfnissen wegzuschauen auf das, was wirklich die Bedürfnisse der anderen Person sind, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich werde im weiteren Verlauf der Predigt da noch ein bisschen drauf eingehen. Aber deshalb heißt mein erster Punkt, einander Mut zu sprechen, einander ermutigen. Was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte das Ganze einleiten mit Sprüche 14, Vers 23. Sprüche 14, Vers 23. Da heißt es, wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Wir lesen in Jesaja 41, da sagt einer dem anderen, sei getrost. Das Thema, das wir haben, ist Mut zusprechen. Aber ich glaube, dass es zu kurz greift, wenn wir bei Mut zusprechen, bei Ermutigen nur an das gesprochene Wort denken. Wie man am Beispiel von Emilio sieht, er erfährt Ermutigung auf eine ganz individuelle Weise, nämlich durch Hilfe. Und deshalb, glaube ich, kann man sein Gegenüber auch auf ganz individuelle Weise, oder sollte man vielleicht auch sein Gegenüber auf ganz individuelle Weise ermutigen. Dieses Buch, Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman, ist eigentlich ein Buch zum Thema, wie verstehe ich meine Ehefrau besser. Also es ist ein Paartherapeut, Gary Chapman. Aber das Thema lässt sich natürlich auf Beziehungen allgemein übertragen. Und ich möchte diese Analyse, die er macht, möchte ich mal auf das Thema Ermutigung übertragen. Wie kann ich mein Gegenüber ermutigen? Bitte erwartet nicht eine wissenschaftliche Anleitung zur Ermutigung von mir. Das wird keine Doktorarbeit sein, sondern das soll eigentlich nur ein Denkanstoß sein, beziehungsweise eine Inspiration für euch, mal drüber nachzudenken, wie kann ich vielleicht auf andere Art und Weise ermutigen, als das, was ich bisher gemacht habe. Es gibt also 5 Arten und Weisen, Ermutigung auszudrücken. Und die erste oder eine Art wäre durch Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung sind natürlich immer ermutigend. Aber ich denke, dass es uns oft gar nicht so bewusst wird, wenn es eine Person gibt, die wir sehr schätzen, wie selten wir ihr das eigentlich ausdrücken. Das gilt nicht für jeden. Norman beispielsweise, habe ich den Eindruck, der drückt ständig aus, was er an der anderen Person schätzt. Aber ich glaube, da ist er einfach auch besonders auf dem Gebiet. Also wenn ich so drüber nachdenke, die Personen, die ich sehr schätze oder die ich vielleicht bewundere, wie oft drücke ich ihnen das eigentlich aus, dann stelle ich fest, viel seltener, als ich das eigentlich spüre oder fühle. Lob und Anerkennung. Ich weiß nicht, ob alle von euch das kennen, die älteren Semester hier auf jeden Fall, zum Geburtstag so eine Ermutigungsrunde zu machen. Das ist irgendwie immer so, wenn man eine Geburtstagsfeier hat und dann sagt einer, okay, jetzt lasst uns einfach mal dem Geburtstagskind ausdrücken, was wir an ihm schätzen. Dann denkt jeder so, okay. Ah, na gut, ich mag ihn ja, also will ich auch was sagen. Und dann muss man sich überwinden. Und dann ist es aber doch immer so ermutigend. Vor allem, also es ist ermutigend für alle eigentlich, ganz besonders natürlich für die Personen, die man ermutigen möchte. Und natürlich kann man alles auch in eine Karte schreiben. Aber wenn man das der Person mündlich ausdrückt, das ist und bleibt doch etwas ganz Besonderes. Eine andere Art und Weise zu ermutigen sind besondere, spezielle Zeiten mit der anderen Person. Bei Gary Chapman heißt das Zweisamkeit. Wenn du jemanden ermutigen willst, dann nimm dir doch mal bewusst Zeit für ihn. Wir Menschen, wir schätzen es sehr, wenn sich jemand Zeit für uns nimmt. Weil Zeit, das ist in der heutigen Zeit ein sehr kostbares Gut. Wenn jemand seine Zeit für mich opfert, das ist was Besonderes. Lade den anderen einfach mal ein auf einen Kaffee zum sich in Ruhe unterhalten oder auf einen Gebetsspaziergang. Gemeinsame, besondere Zeiten mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit. Das hat eine sehr hohe Qualität zur Ermutigung. Drittens, Geschenke. Wie sagt man so schön? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Kleine Geschenke können aber auch ein wunderbares Mittel sein, um jemanden zu ermutigen. Weil was ein Geschenk sagt, das drückt irgendwie Aufmerksamkeit aus. Und ganz besonders wirkt ein Geschenk natürlich, wenn man sich wirklich was gedacht hat, wenn der andere bemerkt, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Er hat mir nicht nur einfach irgendwas geschenkt, sondern hier hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht. Das verstärkt die Wirkung noch mehr. Eine Form der Ermutigung wäre Hilfsbereitschaft, na, siehe Emilio. Interessanterweise ist das nicht wirklich die Art und Weise, wie ich Ermutigung ausdrücke, oder ich glaube auch nicht, dass ich sonderlich empfänglich bin für Hilfsbereitschaft, wenn mir jemand so Ermutigung ausdrückt. Aber mal eine Frage, wer von euch fühlt sich denn durch besonders ermutigt, wenn jemand seine Hilfe anbietet, Hilfsbereitschaft zeigt? Interessant, ne? Ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Das heißt, die eine Hälfte sagt so, ja, Hilfsbereitschaft ist immer nett, ne? Aber ich würde jetzt eher anders ermutigen oder vielleicht auch anders ermutigt werden wollen. Und eine Hälfte sagt aber, hey, Hilfsbereitschaft, das ist wirklich was mich mehr ermutigt. Hilfsbereitschaft, gerade bei Ermutigung, glaube ich, hat noch eine besondere Qualität. Wenn ich jemanden ermutigen möchte, dann gibt es bei der anderen Person ja oft einen Grund, warum derjenige Ermutigung braucht. Und Hilfsbereitschaft schlägt da vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht nur, dass es ermutigt, sondern vielleicht kann es auch dazu dienen, diesen Umstand zu mildern, der dieses Bedürfnis nach Ermutigung hervorruft. Letzte Art der Ermutigung, ich nenne es Umarmen. In dem Buch heißt es Zärtlichkeit, aber letzten Endes geht es da um dieselbe Sache. Es geht um das Grundbedürfnis von körperlicher Nähe. Und körperliche Berührungen als Ermutigungen, das ist ein erstaunlich kräftiges Mittel. In der Zeit, als ich im Altersheim versucht habe, die alten Menschen dort zu ermutigen. Wenn du eine Dame vor dir hast, die demenzkrank ist, dann hört sie nicht mehr so gut, sie versteht nicht mehr so gut, sie redet in der Regel, also oft ist es so, dass dramatische Erlebnisse, die sie gemacht haben in ihrer Vergangenheit, dass die immer wieder erzählt werden, wieder und wieder. Und es gibt eigentlich nichts, was man machen kann, um das zu mildern. Es gibt nichts, was man sagen kann. Aber was kräftig ist, ist einfach die Hand der Dame zu nehmen und zu halten und ihr zu zeigen, ich kann dir nichts sagen, ich kann nichts ändern an dem, was damals passiert ist, aber ich kann durch diesen Händedruck ausdrücken, dass ich bei dir bin. Das ist kräftig. Und oft ist es so, wenn jemand Ermutigung braucht, dann gibt es nichts, was wir sagen können. Es gibt nichts, wie wir helfen können. Oft ist wirklich das Einzige, was wir machen können, die andere Person in den Arm zu nehmen, um ihr zu zeigen, ich möchte bei dir sein in deinem Leid. Ich fühle mit dir. Da steckt sehr viel Trost drin, in dieser kleinen Geste. Zwischenfazit. Es gibt sehr viele Arten und Weisen, wie wir einander ermutigen können. Und jeder, der hier sitzt, wird durch sehr unterschiedliche Arten und Weisen ermutigt. Das heißt, ich möchte uns auffordern, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann ich denn die andere Person ermutigen? Was ist denn das, was diese andere Person besonders anspricht, was sie besonders ermutigt? Lasst uns Gedanken übereinander machen. Ermutigung kann man nicht nur im Vorbeigehen machen, sondern richtige Ermutigung bedeutet, dass ich mich mit der anderen Person auseinandersetze und mich in sie hineinversetze. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Halte Ausschau nach Geschwistern, die Ermutigung brauchen. Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Da heißt es, Hebräer 10, 24 bis 25, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns einander ermuntern, ermutigen. Und um das zu tun, müssen wir aufeinander Acht haben. Ich habe euch die erste Antwort von Emilio unterschlagen, die er mir geantwortet hat, nachdem ich ihm erklärt habe, was Ermutigung bedeutet. Ich habe ihm erklärt, was Ermutigung bedeutet, und seine erste Reaktion war: Papa, weißt du, wenn da jemand ist und der ermutigt jemanden anderen und ein Dritter steht dabei und wird nicht ermutigt, dann fühlt der sich vielleicht schlecht darüber, dass er nicht ermutigt wird. Süß, oder? Aber ich finde das auch interessant, die erste Reaktion, noch bevor Emilio gesagt hat, was ihn ermutigt, die erste Reaktion, die er hatte, war: Wow, Ermutigung, das ist doch was, was jeder braucht. Was, wenn jemand vergessen wird? Und ich glaube, er hat recht damit. Ich glaube, genauso sieht auch Gott das Thema Ermutigung. Ich glaube, jeder Mensch braucht Ermutigung. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es dazu: Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Einer erbaue den anderen. Jeder soll erbauen. Jeder soll erbaut werden. Das ist eine der berühmten Einanderstellen, die es im Neuen Testament gibt. Jesus im Speziellen, aber auch Paulus hier, sagt uns Christen mit den Einanderstellen, wie wir miteinander umgehen sollen. Und diese Einanderstellen, die sind nicht wie Empfehlungen formuliert, sondern sie sind wie Gebote formuliert. Ich glaube letzten Endes, die Einanderstellen sind einfach nur unterschiedliche Blickwinkel auf das höchste Gebot: Ihr sollt einander lieben. Das sind praktische Ansätze der Umsetzung. Aber es sind halt nicht bloße Empfehlungen. Wir, Geschwister, wir sollen einander ermutigen. Und wenn es hier heißt, einer erbaue den anderen, dann klingt das für mich auch nicht so, als ob das etwas ist, was fallweise passieren soll. Es gibt natürlich immer Situationen, in denen jemand ganz besonders Ermutigung braucht, aufgrund besonderer Umstände. Aber nochmal, brauchen wir nicht alle Ermutigung? Brauchen wir nicht alle immer Ermutigung? Und dann weiterhin, wenn jemand sich in einer Situation befindet, dass er besonders Ermutigung braucht, sieht man es ihm dann immer an? Ich glaube nicht. Und deshalb denke ich, sollte es wirklich unsere Grundhaltung sein, wenn wir in die Gemeinschaft kommen, dass wir danach trachten, die anderen zu ermutigen. Dass wir, wenn wir in die Gemeinschaft kommen, Ausschau halten. Wo ist denn jemand, der aussieht, als bräuchte er Ermutigung? Ist die Person, die so aussieht, als bräuchte sie Ermutigung, vielleicht nicht in deinem Bibelkreis? Ja, sodass du denkst, so, ich traue mich nicht, jetzt auf sie zuzugehen. Vielleicht sind andere für sie verantwortlich. Nun, wir sind eine Familie. Ich glaube nicht, dass jemand anders für deinen Bruder oder deine Schwester verantwortlich ist. Wir sind alle füreinander verantwortlich. Wir sind eine Familie. Wir können alle aufeinander zugehen. Und vielleicht gibt es im Leben dieser Person, die in diesem anderen Bibelkreis ist, gerade keiner, der versteht, dass sie Ermutigung braucht und du bist der Einzige. Also trau dich wirklich, auf jeden zuzugehen. Und ich finde auch, Ermutigung sollte man auf keinen Fall davon abhängig machen, ob man die andere Person sympathisch findet oder nicht. Naja, ich bin jung, der andere ist alt. Oder naja, ich bin sehr alt, die andere Person ist sehr jung. Ich bin vielleicht nicht die richtige Person, um ihn zu ermutigen. Ich kenne den, der tickt ganz anders als ich. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht ermutigen. Ich muss an die Zeit denken, als ich im Campus war. Da habe ich oft sogenannte Ermutigungsdates gemacht. Ein Ermutigungsdate. Was war das? Zwei Brüder haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen uns jetzt zwei Schwestern aussuchen und einfach einladen und etwas Ermutigendes zusammen mit ihr machen. Und der Fokus war nicht darauf, die Schwester kennenzulernen, zumindest bei den meisten, war nicht der Fokus darauf, die Schwester kennenzulernen, eine Beziehung, eine persönliche, nahe Beziehung aufzubauen, sondern es war wirklich so, okay, wen kann ich denn ermutigen? Wer ist denn schon lange nicht mehr eingeladen worden? Wer steht denn vielleicht so ein bisschen am Rande des Bibelkreises? Und es war völlig egal, ob das jemand ist, mit dem man eng ist oder mit dem man nicht eng ist. Und das waren immer großartige Zeiten. Und durch diese Ermutigungsdates habe ich tolle Beziehungen gebaut letzten Endes mit Geschwistern, mit denen ich sonst vielleicht nicht so emotional nahe gekommen wäre. Hebräer 10, Vers 24, ich wiederhole nochmal, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Dritter Punkt, mit was sollen wir ermutigen? Was soll unsere Ermutigung sein? Wir haben gesprochen über verschiedene Arten und Weisen, wie man ermutigen kann. Wir haben gesprochen über die Notwendigkeit, dass wir einander ermutigen. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, mit was wir ermutigen sollen. Prinzipiell ist ja jedes Bedürfnis nach Ermutigung individuell. Und damit ist natürlich auch jede Ermutigung letzten Endes individuell. Es gibt keine pauschale Art und Weise, mit was ich die andere Person ermutigen soll. Aber es gibt in der Bibel ein paar Stellen zum Thema Trost, auf die ich hier eingehen möchte. Die erste ist im 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten. Moment, das ist meine Seite. Okay, nochmal. Der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt, Gott ist ein Gott des Trostes. Wir sollen trösten können, weil er uns tröstet. Wie er sollen wir das weitergeben? Wie tröstet uns Gott? Nun, ich glaube, Gott tröstet uns über das Weltliche mit dem Unvergänglichen. Gott stellt dem weltlichen Verlust den ewigen Gewinn gegenüber. Wir haben Jesus verloren auf dieser Welt, aber er ist im Geist immer bei uns. Unser Körper verfällt, aber wir gewinnen einen geistlichen, unverweslichen Körper. In Vers 5 geht diese Stelle weiter. 2. Korinther 1, Vers 5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Was waren die Leiden Christi? Er war ausgestoßen. Er war verlassen. Er war missverstanden. Er war betrogen. Er war misshandelt. Er wurde getötet. Und auf die ein oder andere Art und Weise erleben wir alle solche Sachen auch in unserem Leben. Aber wie Gott mit Jesus war, so ist jetzt Gott mit uns. Und so wie Jesus jetzt im Himmel sitzt, so werden wir eines Tages im Himmel sitzen. Wir werden irgendwann dort bei ihm sein. Ist das kein Trost? Zweiter Korinther 4, Vers 17, da heißt es, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ich glaube, wenn wir einander trösten, dann kann unser Trost nicht immer heißen, das Leid wird vergehen, es wird alles gut. Denn Tatsache ist, es wird nicht immer alles gut. Die Bibel sagt, für uns gibt es Trübsal. Aber wir erhalten eine ewige, eine über alles gewichtige Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die hat die Macht, ja sie sollte alles aufwiegen, was wir hier an Trübsal auf dieser Welt erleiden. Ich möchte eine letzte Bibelstelle vorlesen, Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Unsere Welt ist nicht so furchteinflößend, wie sie es zu Zeiten von Kyros war, wie wir ganz am Anfang gelesen haben. Aber in dieser Welt werden wir Angst haben. Aber dennoch, wir können getrost sein. Jesus hat die Welt überwunden. Er ist unser Herr und Meister. Er hat diese Welt besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und er sagt uns, macht euch keine Sorgen. Fazit. Ich möchte an der Stelle mal ein Bekenntnis aussprechen. Ich glaube, ich bin kein Großmeister der Ermutigung. Ich habe in den letzten Jahren durchaus Feinfühligkeit, Einfühlsamkeitsvermögen dazugewonnen, bin gewachsen. Aber wenn ich zurückschaue auf die Jahre, dann sehe ich so viele Gelegenheiten, wo ich im Nachhinein sage, hier hätte ich ermutigen sollen und habe es nicht getan. So viele verpasste Gelegenheiten. Vielleicht Freunde, die sich von Gott entfernt haben. Und ich schaue zurück und ich sage so, ich hätte mehr ermutigen sollen. Vielleicht hätte ich denjenigen durch meine Ermutigung stärken können. Aber das Leben mit seinen ganzen Aufgaben, Herausforderungen, das drückt einen oft in den Beifahrersitz. Und man fährt, man wird durch sein Leben gefahren und auf einmal sieht man zurück und die Gelegenheit zur Ermutigung ist verpasst. Man kann die Gelegenheit zur Ermutigung wirklich verpassen und sie kommt nicht wieder. Ich stehe also nicht als Experte vor euch, der euch jetzt lehrt zum Thema Ermutigung, sondern ich bin ein Lernender beim Thema Ermutigung, so wie wahrscheinlich die meisten von euch sich auch als Lernende sehen beim Thema Ermutigung. Aber ich möchte euch ermutigen und möchte sagen, schaut nach vorne. Man kann manche verpasste Gelegenheit zur Ermutigung nicht wieder gut machen. Aber wir können getrost sein, weil wir einen Gott der Gnade haben. Wir haben einen Gott der Gnade und wir haben einen Gott, der alle Umstände in der Hand hält. Und ich möchte nach vorne sehen. Ich möchte mich nicht bremsen lassen von der Ermutigung, die ich nicht gegeben habe, was ich heute bereue, sondern ich möchte daraus lernen und möchte wachsen darin, zu ermutigen. Der Weg, so zu werden wie Jesus, ist unendlich lang. Wir sind unendlich weit weg von dem Ziel, so zu sein wie Jesus. Aber dank der Gnade können wir uns Schritt für Schritt immer weiter in diese Richtung entwickeln. Wir dürfen aus unseren Fehlern lernen. Wir Geschwister, wir brauchen uns, wir brauchen unsere gegenseitige Ermutigung. Jesus und Paulus rufen dazu auf. Lasst uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft das nicht vernachlässigen, sondern lasst uns durch Ermutigung immer mehr zusammenwachsen. Und ich habe noch eine Ermutigung für euch zum Abschluss. In den Seligpreisungen, Matthäus 5, da ist das, was einen selig macht, in der Regel irgendwas Passives. Zum Beispiel, selig sind, die verfolgt werden. Nun, man kann Dinge tun, die dazu führen, dass man verfolgt wird letzten Endes, aber es ist doch etwas, jemand anderes verfolgt einen. Es bin nicht ich, der mich verfolgt, sondern jemand anderes verfolgt mich. Ja? Oder oft sind es in den Seligpreisungen Charaktereigenschaften, die hat man oder man hat sie nicht. Wie beispielsweise, selig sind die Sanftmütigen. Jeder, der nicht sanftmütig ist und versucht, sanftmütig zu sein, der weiß, wie schwer es ist, sanftmütig zu werden. Das ist wirklich ein Prozess, der langsam ist. Man geht Schritt für Schritt, einen vor, zwei zurück. Aber es gibt doch eine Sache, die ist ein bisschen eine Ausnahme. Selig sind die Frieden stiften. Das ist die einzige Sache, wo ich sage, das ist nicht deutlich passiv, sondern hier können wir einen aktiven Part spielen. Selig sind die Frieden stiften. Ich glaube, wenn du jemand bist, der auf der Suche danach ist, seinen Mitmenschen zu ermutigen, dann bist du jemand, der Frieden stiftet. Und dann trifft auf dich die Versprechung zu, die in diesem Vers steht. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Gott sei die Ehre.